Dankeschön. Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Abend unserer Vortragsreihe »Diese Wirtschaft tötet«. Mein Name ist Volker Friedrich, ich lehre an dieser Hochschule Konstanz Schreiben und Rhetorik und organisiere für Sie Semester um Semester Vortragsreihen im Studium Generale am Montagabend. Wenn Sie sich zufällig für eine der 19 Vorläufer-Vortragsreihen interessieren sollten, wir haben rund 200 Vorträge als Tondateien aufgenommen, die sind im Internet zu finden. Wo genau, das sagt Ihnen diese kleine Faltkarte. Ein paar haben wir noch, können Sie sich nachher gerne bedienen. Da steht die Internetadresse drauf, wo Sie diese Vorträge finden. Und die können Sie kostenlos einfach so anhören, auf Ihren Abspielgerät herunterladen und damit machen, was Sie wollen, nur nicht als Ihr eigenes Gedankengut ausgeben. Aber ansonsten können Sie sich damit vergnügen. Und es lohnt sich, da ist einiges drauf. Auf dieser Karte, ich muss es einfach jedes Mal sagen, zu meiner Schande, ist belegt, woher dieses Zitat, diese Wirtschaft tötet, stammt. Es stammt nämlich in der Tat aus dem ersten apostolischen Schreiben, das Papst Franziskus 2013 in die Welt schickte. Allerdings heißt dieses apostolische Schreiben nicht, wie auf diesem grünen Kärtchen vermerkt, Engeli Gaudium, sondern Evangelii Gaudium. Kleiner Unterschied, da sehen Sie mal, wie wichtig ein Fun sein kann. Und das ist eine geniale Überleitung, wenn man einen Niederländer zu Gast hat, dann kann man ja mit dem Fun mal operieren. Wir haben heute zu Gast und einmal mehr zu Gast, ich glaube das vierte, fünfte Mal, Professor Dr. Dr. Klaas Riesing. Er kommt von der Universität Würzburg zu uns, wo er Theologie lehrt, evangelische Theologie, um genau zu sein. Und ich kann mir die kleine Ironie und den Karlauer nicht ersparen. Gott sei Dank hat er nicht nur Theologie studiert, sondern ach, auch Philosophie. Das ist eine Mischung, die in meinen Kopf nicht passen würde, aber er kriegt das galant hin. Und er wird uns heute etwas erzählen, was er zumindest aus eigener Anschauung in dem ersten Teil des Titels seines Vortrages kennt. Er wird uns erzählen, wie Literatur zur Wirtschaftskritik werden kann. Und mit Literatur hat dieser Mann durchaus auch was zu tun. Obwohl er Theologe und Philosoph ist, schreibt er auch noch Romane. Und zwar mittlerweile eine stattliche Zahl. Sind wir bei 10? Sind wir bei 12? Wo sind wir? 14. Meine Güte, das geht schneller, als ich es lesen kann, offensichtlich. Aber ich lese es mit Vergnügen und ich lege es Ihnen sehr ans Herz. Ich sollte sie auswendig lernen, das stimmt. Das habe ich bis zum nächsten Mal parat. Also, bis zum nächsten Mal hat jeder von Ihnen bitte schön einen Roman von Klaas Riesing, mindestens einen, auswendig gelernt und womöglich auch noch seine theoretischen Schriften. Ich glaube, Justament erscheint eine 500 Seiten Ethik in ein paar Monaten. Also bitte auch auswendig lernen bis zum nächsten Semester, dann haben wir alle uns was zu sagen. Jetzt lauschen wir aber erstmal, was Klaas Riesing uns zu sagen hat. Danach haben Sie wieder Gelegenheit, Fragen zu stellen und zu diskutieren. Viel Vergnügen mit seinem Vortrag.
Ja, vielen Dank für die sehr launige Einführung. Ich komme immer gern. Ja. Was habe ich Ihnen mitgebracht? Ich will heute wirklich einmal ganz grundsätzlich über Ökonomie, über Wirtschaft reden. Und zwar im Stile einer Wirtschaftsethik. Und ganz unspektakulär beginnen wir mit einer Einleitung, mit einem Zitat aus einem Roman, wenn Sie so wollen, Möbelhaus später. Zitat also, waren Sie nicht mal im Fernsehen? Ertappt, denke ich. Wie ein Stromstoß pulst das Wort durch meine Hirnlappen. In irgend so einer Talkshow? Ertappt. Ich halte eine Lasche mit Ledermustern in meiner linken Hand und wollte gerade zurück zu einem Kunden mit schwachsinnigen Extrawünschen, deren Komplexität mich völlig in Beschlag nimmt und deren Absurdität mein Resthirn mit komplizierten Herstellerverzeichnissen und Materialeigenschaften blockiert. Währenddessen stellt sich mir das fragende Ehepaar einfach in den Weg, ohne Begrüßung, ohne Höflichkeitsabstand. Bis vor wenigen Monaten habe ich für die wichtigsten Magazine und Zeitungen geschrieben, habe dafür als sogenannte Edelfeder fast alle wichtigen deutschen Journalistenpreise gewonnen. Notorisch unrasiert und geistreich. Jetzt allerdings trage ich eine seriöse Krawatte, eine Buntfaltenhose und bin selbstverständlich glatt rasiert. Dabei habe ich inzwischen nichts Schlimmes verbrochen. Ich bemühe mich lediglich darum, dass mein Sohn regelmäßig essen kann. Weil die ganze Edelfederei inzwischen kein Geld mehr bringt, genauso wenig wie das Albern mit Hollywood-Größen oder Partybesuche mit Show-Sternchen. Und gleichzeitig ist mir das alles unsagbar peinlich. An Hollywood-Maßstäben gemessen bin ich nämlich grandios gescheitert. Jugendsünden, sage ich lächelnd zum Ehepaar und hebe die Ledermuster vor mein Gesicht. Zitat Ende. Dieses Langzitat entstammt, so der auf den realen Erfahrungsschatz pochende Untertitel, aus einem sogenannten Tatsachenroman. Geschrieben von einem seriösen, preisgekrönten Journalisten, der in der Finanz- und Zeitungskrise von den Chefredakteuren plötzlich vergessen wird. Eine Amnesie mit Folgen, er landet schließlich als Möbelverkäufer auf schäbiger Provinzbasis in der Provinz. Provisionsbasis in der Provinz. Der Autor wählt, ist auch ein guter Versprecher, muss ich mir merken, der Autor wählt, um die öffentliche Scham zu vermeiden, in Anspielung auf den rasenden Reporter Egon Erwin Kisch, dessen Nachnamen als Pseudonym. Als Vornamen entscheidet er sich für Robert, den fliegenden Robert, eine hübsche Wolte für einen, der aus dem journalistischen Betrieb gerade rausgeflogen ist und dabei ist unsanft zu landen. Und dieser Autor rast und wütet über 350 Seiten, versteckt sein Gesicht nicht nur hinter Ledermustern, sondern hinter dem Berg von Schrecklichkeiten in hochauflösenden Bildern als Langstreckenläufer in der furnierten, mit Paneelen ausgekleideten Hölle eines Möbelunternehmens. Vom kategorischen Imperativ Kants und der Personenwürde haben weder Kunden noch Kollegen jemals etwas gehört. Zitat, für die meisten Kunden bist du als Verkäufer entweder Personal, also kein Mensch, sondern ein Neutrum oder ein abgezockter, mit allen Wassern gewaschener Betrüger, also auch kein Mensch. Zitat Ende. Die ökonomische Mobilmachung kennt nur Opfer. Selbst bekennende anthropologische Optimisten, dazu zähle ich mich weiterhin, bekommen spätestens auf halber Lesestrecke dieses Romans merklich Zweifel an der eigenen Optik. Dem Protagonisten Robert Kisch, so der Autorname, ist sein unbequemes Leben in der Möbelhölle peinlich. Dafür schämen wird er sich erst, wenn er plötzlich, und irgendwann passiert es natürlich, auf einen Freund oder Menschen trifft, der ihm extrem wichtig ist und der ihm durch seinen vielleicht sogar mitfühlenden Blick sein berufliches Versagen zurückspiegelt. Dann wären auch die Korridore des Versteckens verbarrikadiert. Tritt dieser Fall ein, dann ist die finale Ruinierung des Öffentlichkeitsbildes von Robert Kisch unausweichlich. Soweit zur Einleitung, ein Tatsachenroman, also einer, der wirklich rausgeflogen ist aus dem Betrieb, wie viele von denen, ein hoch, wie gesagt, dekorierter Journalist, der plötzlich keinen Job mehr hat und auf Provisionsbasis in der Provinz Ledersessel verkauft, auf die er sich selbst nie hinsetzen würde, selbstverständlich. Soweit zur Einleitung. Damit ist, denke ich, die Fallhöhe schon deutlich beschrieben. Eine Wirtschaft, die unter Umständen tötet, die einem die Anerkennung, die einem das Gesicht nimmt. Was ist also aus dieser Wirtschaft geworden und kann man dieser Wirtschaft irgendwie noch Zügel anlegen oder ist das ein unter Umständen vergebliches Geschäft? Ich möchte im ersten Hauptteil Ihnen zunächst einmal deutlich machen, und das wird Sie vielleicht doch hier an dieser wunderbaren Hochschule überraschen, dass die Ökonomie sehr viele religiöse Abhängigkeiten hat. Nicht nur semantischer Natur, was Volker Friedrich sicherlich interessieren wird, sondern darüber hinaus auch tatsächlich engste Beziehungen. Ich will nur einen Titel einmal nennen, ein hochberühmtes Buch von Max Weber, das Sie hier im Studium sicherlich irgendwann sowieso gelesen haben müssen. Zitat: Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus von 1904. Ein großartiger Text. Inzwischen sind einige Prämissen ein bisschen in die Krise geraten, auch ein bisschen Patina haben sie angesetzt. Aber gleichwohl kann Max Weber in dieser wirklich bis heute gültigen Schrift Folgendes zeigen. Ein Anlass für die Entstehung des Kapitalismus ist der Protestantismus. Ja, ich vermute mal, etliche Protestanten unter Ihnen werden hier sein. Also es ist gewissermaßen ihr eigenes Herkunftsschicksal. Und warum? Da muss man jetzt ganz kurz zurück und historisch ein bisschen schlaumeiern. Es war ein Reformator, der von Max Weber dafür verantwortlich gemacht wird. Und zwar der Reformator, nicht, wie Sie jetzt alle vermuten, Martin Luther, der hatte eher seinen Frieden mit der Wirtschaft in jeder Hinsicht, sondern es war Johannes Calvin, der gebürtige Franzose, später hochberühmte Reformator in Genf. Und was war gewissermaßen jetzt die theologische Begründung oder sagen wir lieber der theologische Anlass für die Entstehung des Kapitalismus? Das ist die These von der sogenannten doppelten Prädestination. Das ist schon schwer zu schreiben nach 19.30 Uhr. Doppelte Prädestination, was ist damit gesagt? Eine ziemlich scharfe Theorie, Sie können auch sagen, ziemlich abgespaced, in der Tat. Die These ist, Gott hat, bevor Ihr Vater und Ihre Mutter sich auch nur zugezwinkert haben, bereits entschieden, dass aus Ihnen entweder ein erwählter oder ein nicht erwählter Mensch wird. Das heißt, es ist diese seltsame doppelte Prädestination. Gott wählt zum Guten oder zum Bösen. Deshalb doppelte Prädestination. Sie ahnen schon, dass solch eine Theorie ziemlich Angst macht im 16., 17. Jahrhundert, als der Calvinismus groß Karriere machte. Und unterschätzen Sie den Einfluss des Calvinismus nicht. Er ist gewissermaßen über den Puritanismus, über England direkt mit den Schiffen nach Amerika hin sich exportiert worden, im wahrsten Sinne exportiert worden. Und Sie können heute die amerikanische Wirtschaft immer noch, wenn Sie genau hinschauen, daraufhin befragen, da kommen sehr stark die Wurzeln her. Das heißt, warum hat das den Kapitalismus vorangetrieben? Aus einem ganz einfachen Grund. Die Menschen waren ängstlich und vor allem die Generation nach Calvin hat versucht, sich darauf einen Reim zu machen und hat gesagt, wenn wir erfolgreich sind in unserem Alltag, wenn unsere Arbeit produktiv wirklich Erfolg zeitigt, dann können wir davon ausgehen, dass Gott Segen auf unsere Arbeit ruhen lässt. Damit haben wir einen Hinweis darauf, dass wir erwählt und nicht verworfen worden sind. Also haben die sich wahnsinnig angestrengt. Ja, da kommt das berühmte calvinistische Arbeitsethos her. Arbeiten, 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 Geld horten, dann wieder investieren, nicht verjuckeln, keine Kreuzfahrtschiffreisen, sondern zunächst einmal wirklich wurde aller Nachdruck auf die Arbeit gelegt. Und wenn die Arbeit erfolgreich war, dann schien es so zu sein, als sei das ein Beweis dafür, dass man erwählt worden sei. Jetzt werden Sie vielleicht sagen, das ist doch eine krude Theorie und die soll dieses bewirkt haben. Gott sei Dank ist das nicht ein Theologe, der das gesagt hat, sondern der berühmteste, denke ich, bis heute berühmteste Soziologe, Max Weber, hat genau diese These vertreten, dass er gesagt hat, das war so erfolgreich, dass die Wirtschaft extrem angeschoben worden ist. In Klammern gesagt, wir müssen jetzt sehr viel noch einmal dazu sagen, können wir uns heute sparen. Richtig ist, das hat Max Weber ein Stück weit abgeschattet, dass es auch einen erfolgreichen Kapitalismus in der sogenannten Rheinschiene gegeben hat und in Italien. Die Entdeckung des bargeldlosen Verkehrs kommt eigentlich aus dem katholischen Italien. Die Kirche hat das sofort kapiert, wie toll man damit arbeiten kann und hat dann entsprechend die Ablassbriefe, das ist ja nichts anderes als bargeldloser Zahlungsverkehr, gewissermaßen darauf aufgesetzt, sodass beide im Grunde genommen sehr verantwortlich sind für den Kapitalismus, den wir hier heute ein Stück weit bearbeiten müssen. Also zunächst einmal ist das Wichtigste, man sagt, oh, die Theologie hat sehr viel Anlass, darüber nachzudenken, wie es zu dieser Wirtschaft überhaupt gekommen ist. Und jetzt habe ich besonders an Volker Friedrich gedacht, um das noch einmal auch sprachlich deutlich zu machen. Die semantische Brücke ist, wenn man einmal nur hineinhört, sofort leicht zu beschreiten. Schuld, religiöse Schuld oder moralische Schuld, monetäre Schulden, Credo, Kredit, Tilgung der Sünden, Tilgung der Schuld, Heilsgüter, Wirtschaftsgüter oder die dramenspeichernde Rede von Offenbarungseid lassen eine belastbare Verwandtschaft vermuten. Und der Himmel heißt jetzt, wie wir wissen, Cloud. Der Medienwissenschaftler Jochen Hörisch hat einmal gesagt, es gab zentrale Medien, über die alles gewissermaßen vermittelt wurde, nämlich so etwas wie Sein und Sinn aufeinander beziehend und Gemeinschaft herstellend. Das war früher zunächst einmal in der Tat die Oblate, auch rund. Abgelöst vom Geld, ein rundes Geldstück, pecunia non olet, Sie erinnern sich alle dunkel, das war Latein. Und dann drittens, was kommt nach dem Geldstück, nach Jochen Hörisch, klug beobachtet, wieder ein neues Medium, was Sein und Sinn aufeinander bezieht, die CD-ROM. Die haben wir bis heute noch, gerade haben wir versucht, verzweifelt sie einzulegen und in Marsch zu bringen. Sodass man sagen kann, offenbar gibt es eine tiefen Verwandtschaft zwischen diesen beiden Wissenschaften, zwischen Ökonomie und auch Theologie. Ich will jetzt einen Schritt weitergehen, weil mein Thema ja nun gerade ist Literatur als Kritik der Ökonomie. Und es ist in der Forschung von einem Ökonomen in der Tat entdeckt worden, und zwar von einem Wirtschaftswissenschaftler Binswanger, der gesagt hat, im Grunde genommen ist die Wirtschaft, die neue Wirtschaft, die moderne Wirtschaft, entdeckt worden von niemand anderem als, gibt es Germanisten unter Ihnen? Sie müssen dann immer sagen Goethe. Ist immer richtig. Ja, sagen Sie immer Goethe. In der Theologie sage ich immer, wenn es darum geht, einen berühmten protestantischen Wissenschaftler zu nennen, entweder Schleiermacher, 18. Jahrhundert bis 19. oder Barth, 50%ige Chance, dass sie richtig liegen. In der Germanistik ist es noch besser, alles sind Fußnoten eigentlich zu Goethe. These von Binswanger ist, hat keiner gelesen, deshalb hat er es als erster entdeckt, der hatte offenbar viel Zeit. Binswanger hat gesagt, Goethe 2, also nicht Goethe 1, das kriegen wir ja noch hin, aber Goethe 2, ein recht dicker und auch nicht ganz gewissermaßen zwischen Frühstück und Mittagspause zu lesender Text, das sei nichts anderes als ein Wirtschaftstraktat. In Goethe 2 würde nichts anderes erklärt als die neue Wirtschaftsform, der neue Kapitalismus. Ist eine steile These und funktioniert wahnsinnig gut, wenn man sich das einmal anschaut. Die These ist, dass er sagt, Goethes Vorwurf an seine Umwelt oder als Warnung, dass Goethe sagt, das Problem der modernen Wirtschaft ist ihre magische Aufladung. Das ist ein Gedanke, den werden wir noch im Hinterkopf haben müssen, die magische Aufladung der Wirtschaft. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass man sagt, Wirtschaft, Kapital erwächst nicht nur durch geleistete Arbeit, sondern, das wissen Sie, irgendwann brauchen Sie auch gar keine Arbeit, sondern wir können zocken. Zocken auf eine Ladung Bananen irgendwo, die über dem großen Ozean dahin dümpelt und wir zocken darauf, dass sie in einen Sturm kommt und dass die Bananen verfaulen und damit machen wir unser Geld. Das ist ja nur eine Schwundform von Arbeit, wenn ich das richtig verstanden habe. Goethe sagt, nein, was machen wir? Wir haben im Grunde versucht, das ist die These, wir haben versucht, eigentlich das, was wir mal durch Alchemie versucht haben, auf den Weg zu bringen, dass wir so etwas wie Gold herstellen, das ist uns gelungen. Und zwar in der Wirtschaft, indem wir aus Papier Geld machen. Das ist die lange These. Ich konnte Ihnen jetzt sehr lang entfalten, das können Sie sich bei Binswanger mal nachlesen. Dass er sagt, im Grunde genommen ist die Alchemie in der Wirtschaft erfüllt worden. Sie schaffen es, aus Papier Geld zu machen, auf Papier zu wetten und tatsächlich auch entsprechend damit Kapital zu generieren. Es gibt dann bei Goethe sehr schöne Figuren wie Raufebold und Habegier, die das dann alles auf den richtigen Weg bringen. Und er zeigt sehr schön auch, dass der arme Faust zum Schluss glaubt, dass er endlich alles richtig gemacht hat. Als er bereits erblindet ist, glaubt er, dass irgendwo hört er Spatenstiche und glaubt, dass dort wieder Gebäude erstellt werden, dass investiert wird, dass das Kapital fließt. Dabei sind es die Totengräber, die gerade sein Grab ausheben, so kann man sich täuschen. Aber zunächst einmal ist das eine starke Idee. Mehr will ich Ihnen auch gar nicht hier verkaufen, sondern zu sagen, die goethische Kritik der Ökonomie war die magische Aufladung, dass wir gewissermaßen auf die Deckung von Geld wetten. Irgendwo, was es in der Erde schlummert oder wie auch immer. Also das war der entscheidende, wie ich finde, entscheidende Durchbruch. Und damit haben wir auch, denke ich, eine bestimmte Höhenlage, über die wir diskutieren müssen. Offenbar ist die Stärke und zugleich das Drama der Ökonomie, ihre magische Veranlagung. Und da merken Sie schon, als Theologe habe ich sofort das im Ohr und denke, aha, das ist die wahre Kritik, beziehungsweise ist der wahre Gegner. Die wollen Magie, wir Theologen sind doch eigentlich eher, wenn nicht für die Magie, dann doch eher für die Magiekritik zuständig. Und in diesem Sinne würde ich auch Theologie so bestimmen, dass man sagt, ja, sie ist immer die Kritik der Dämonisierung oder Magisierung von etwas, in diesem Fall von Kapital. Also, jetzt haben wir ungefähr die Fallhöhe Und Sie ahnen schon 1000 Geschichten, die hier entsprechend spielen. Eine will ich Ihnen wenigstens noch schnell, auch mit Blick auf die Uhr, einmal vorlesen. Und zwar der erste, so viel ich weiß, wenn ich es falsch deute, sagen Sie es mir, der erste Roman, der wirklich so etwas wie Finanzkapitalismus auf den Plan bringt, ist Emile Zolas Roman »Das Geld«. Er wählt zum ersten Mal die Börse zum Protagonisten eines Romans, verdichtet im Aufstieg und Fall des Aristide Saccard, der das, wie er nennt, Triebwerk des Finanzwesens sehr genau studiert und seine charismatischen und magischen Tendenzen durchschaut, eine Bank gründet und entsprechend versucht, Kapital zu erobern. Ein wunderbarer Roman, den ich Ihnen dringend nochmal empfehlen darf. Oder, wenn Sie es lieber Zeitgeist näher haben, dann denken Sie an Dave Eggers, der in aller Munde ist mit einem Roman über den Circle, gewissermaßen eine Idee, dass sich die großen Institute in Amerika zusammenschließen und Daten sammeln, Big Data, und uns ausspionieren. Er hat bereits früher einen sehr ökonomiekritischen Roman veröffentlicht, den will ich Ihnen wenigstens kurz einmal nennen. Der heißt »Ein Hologramm für den König«. Ein sehr schöner Roman von Dave Eggers, wo gewissermaßen auch hier die ganze Problematik, die im Finanzkapitalismus verborgen liegt, noch einmal abgedeckt wird. Kommen wir zu einem zweiten Teil und fragen einmal, wie ist es denn möglich, der Ökonomie Zügel anzulegen, oder ist das überhaupt gar nicht möglich? Das ahnen Sie schon, jetzt eine etwas kompliziertere Angelegenheit. Ich würde sagen, es gibt drei Modelle. Ein Modell ist, dass Sie sagen, die Ethik sitzt in den Rahmenbedingungen. Ja? Gesetzgeber, Verbände, vielleicht auch private Initiativen, versuchen Rahmen zu schaffen, in der die Wirtschaft eingebunden bleiben muss, die aber davon dann im inneren Bereich unbelastet ist. Wirtschaft ist Interessenoptimierung. Und sie wird gewissermaßen nur durch den Rahmen ein Stück weit gefesselt, dass sie nicht aus dem Ruder läuft. Um einen Autor zu nennen, ein nicht unbekannter Wirtschaftswissenschaftler, Hohmann ist es gewesen, der dieses Modell so auf den Weg gebracht hat, dass er gesagt hat, wir brauchen einen Rahmen, aber innerhalb der Wirtschaft darf die Wirtschaft wirtschaften, wie sie will, also Effizienzoptimierung vorantreiben. Das ist ein Modell. Jetzt ahnen Sie schon, das Gegenmodell ist, dass gesagt wird, wir müssen von vornherein die Wirtschaft ethisch bändigen, also nicht, indem wir uns auf den Rahmen konzentrieren, sondern dass wir wirklich versuchen, das Effizienzkalkül ein Stück weit anders zu beschreiben. Beide Modelle haben viele Anhänger. Wenn man sich so die Wirtschaft anschaut, hat man so den Eindruck, so richtig funktioniert hat es nicht. Denn es wird dann immer nur weitergeschoben. Der eine sagt, Wirtschaftspolitik muss entsprechend die Rahmen beschreiben. Und die anderen sagen, es muss so etwas geben wie eine Ethik der Wirtschaft, die bereits hier in den Instituten immer schon gelehrt werden muss. Ja? Sodass man immer sagen muss, ja, was bleibt dann mit dem Effizienzkalkül der Wirtschaft? Funktioniert das? Ich habe bei beiden Modellen, das ahnen Sie schon, nicht so wahnsinnig viel Vertrauen, ob das der ideale Weg ist. Sondern es scheint mir nur sinnvoll zu sein, wenn wir uns auf Menschenbilder und Vorstellungen von Wirklichkeit zunächst einmal verständigen. Und da ist doch auf den ersten Blick das Bild oder das Menschenbild der Wirtschaft ein ganz anderes etwa als ein theologisches. Das scheint sich doch wesentlich zu widersprechen. Effizienzkalkül auf der einen Seite, auf der anderen Seite das, was wir Theologen doch immer gerne unter dem Label Nächstenliebe verrechnen. Dass wir sagen, wir brauchen im Grunde genommen eine besondere Achtung des anderen. Sie kennen die Debatten, sie sind aktueller, so aktuell wie momentan sind sie selten gewesen. Also zwei doch auf den ersten Blick sehr unterschiedliche Menschenbilder. Und dann wäre die Frage, lässt sich da nicht doch vielleicht dialogisch im Dialog einen Konsens herstellen? Ich finde immer, dass das Menschenbild eines Wirtschaftlers, der versucht, effizient seine Arbeit zu leisten und sein Kapital anzusetzen, durchaus ja nicht mit grundsätzlichen Überzeugungen hinsichtlich des Menschenbildes, wie es etwa eine Religion vorschlägt, sich überkreuzt sein muss, sondern es gibt durchaus Möglichkeiten, da auf eine Meinung zu kommen. Ich will Ihnen einmal nur ganz kurz schnell nochmal daran erinnern, dass das nächste Liebegebot immer nur sagt, du sollst den anderen lieben wie dich selbst. Eigeninteresse ist sehr wohl im christlichen Ethos verankert, und zwar an ganz zentraler Stelle. Ja, Sie können es auch ironisch wenden und können sagen, je mehr Sie sich lieben, je besser können Sie für andere da sein. Da sollte sich das freilich auch irgendwie entsprechen, das wäre schon nicht schlecht. Aber zunächst einmal ist das ganz wichtig, immer wieder zu erinnern, dass auch das christliche Ethos kein Ethos eines Märtyrers ist, von Hause aus. Nein, sondern es ist sehr überlegt, dass man sagt, okay, es geht durchaus im positiven Sinne um Selbsterhaltung, um Eigeninteresse und entsprechend dann auch dieses einzusetzen für andere, in Notsituationen auch. Aber auch niemand verlangt, das ist mir ganz wichtig, gerade das auch mal deutlich von theologischer Seite zu sagen, niemand verlangt, dass sie sich aufopfern müssen. Das ist nicht im christlichen Ethos an entscheidender Stelle verankert, ja? Sondern der andere hat einen anderen, also müssen sie abwägen. Das ist einfach so. Und das ist auch heute in der aktuellen Debatte so. Der eine ist der andere des anderen. Also müssen Sie im Grunde genommen tatsächlich abwägen, Güterabwägungen machen. Sie müssen ethisch sich verhalten. Sie können nicht jedem anderen als anderen begegnen. Das können Sie sich selbst gar nicht zumuten und das können Sie auch selbst gar nicht leisten. Jetzt werden Sie sagen, gibt es denn überhaupt bei der Ethik noch Möglichkeiten, sie von religiöser Warte aus ein Stück weit einzuhegen. Die Kräfte, die, wie wir ja durchaus wissen, im Finanzkapitalismus zum Teil sehr ungebändig durchgeschlagen haben. Und da würde ich immer sagen, ja, es gibt im Grunde genommen tatsächlich so etwas wie eine ökonomische Regel, ich wollte Ihnen nur mal eine heute verkaufen, eine ökonomische Regel, die tatsächlich biblisch verankert ist. Jetzt werden Sie sagen, aber das ist doch eine ganz andere Wirtschaft damals. Das ist eine Bedarfswirtschaft gewesen in der Zeit Jesu. Wir haben in unserer ausdifferenzierten Gesellschaft eine ganz andere Struktur. Ja, das ist richtig. Gleichwohl kann man sagen, wir können Weisheitsregeln aufstellen, die auf die Psychologie menschlichen Lebens achten, die dabei relativ unabhängig sind von einer aktuellen Wirtschaftsform. Das will ich Ihnen verkaufen. Und die These ist jetzt zu sagen, wir können unter Umständen eine Regel ableiten aus den 1000 Texten, die wir alle so im Kopf haben. Und ich will Ihnen einmal kurz dieses Gleichnis wenigstens erzählen. Es ist das hochberühmte Gleichnis vom klugen Haushalter. Lukas 16, für diejenigen, die so ganz bibelfest sind. In Baden-Württemberg kann man ja manchmal das haben, dass da plötzlich einer sagt, klar, Lukas 16. Ja, also der kluge Haushalter, für diejenigen, die nicht ganz so fit sind, würde ich das ganz kurz eben zusammenfassen, dass man sagt, da droht einer entlassen zu werden. Also durchaus entsprechend zu dem, was wir zu Anfang gesagt haben. Da droht einer entlassen zu werden. Und dann sagt er, ich verliere mein Ansehen, wenn dieses passiert. Vor der ganzen Gesellschaft. Sie können auch das schnell in eine andere Sprache übersetzen. Ich verliere mein soziales Kapital, meine Achtung, mein Ansehen. Darauf lässt er die Schuldner kommen und entlastet sie teilweise, macht eine Art Schuldenschnitt bei den Schuldnern, damit er später wenigstens in guter Erinnerung bleibt und sein soziales Kapital dabei ein Stück weit gerettet wird. Und jetzt kommt die wirklich völlig überraschende Pointe dieses Gleichnisses in Lukas 16, dass der Fürst, also sagen wir mal der Finanzchef dieses orientalischen Unternehmens, sagt, na, das war sehr klug, was du gemacht hast. Teilweise Entlastung der Schulden. Teilweise Entlastung der Schulden und ja, okay, guck mal, wie das weiterläuft, du darfst weiterarbeiten. Er verliert nicht seinen Job, es gibt unendlich viele Gewinner, die Leute haben Teilentschuldung bekommen, er hält seinen Job und der Fürst oder der Arbeitgeberpräsident gewissermaßen, der wird jetzt selbst anders angesehen, dass er hinsichtlich des Geldes nicht oder dass er von dem Geld nicht seine eigene Achtung hat abhängig machen lassen. Also Win-Win-Win-Situation für alle. Was zeigt diese Geschichte? Diese Geschichte zeigt, meine Damen und Herren, dass in der Tat Entdämonisierung möglich ist. Die Entdämonisierung des Geldes ist möglich, indem sie Klugheitsregeln aufstellen und sagen, es ist nicht vollständig entscheidend, dass genau dieser Effizienzkalkül sich immer durchsetzt. Sie müssen jetzt nur einen ganz kleinen Schritt machen zur Frage der Debatte zum Beispiel Griechenland und Ähnliches. Griechenland war ein vergleichbares Modell. Es wurde kein Schuldenschnitt gemacht, obwohl viele das gefordert haben. Da würde ich immer sagen, aus politischer oder ökonomischer Klugheit wäre es ein falscher Schritt gewesen, sondern sowohl die Schuldner als auch die Geldgeber haben ein Stück weit ihren Respekt behalten. Und so konnten sie sich ein Stück weit auf Augenhöhe begegnen. Dieses Modell der gegenseitigen Achtung und Ehr- oder Würdeschätzung scheint mir eine Art Schlüssel zu sein, nicht nur für die Ökonomie, sondern sicherlich auch für eine kluge politische Ethik. Also immer damit zu rechnen, dass das eigene Kapital, was man auch hat, im Auge des anderen besteht, nicht in ihrem. Ja, ihr symbolisches Kapital oder ihr soziales Kapital besteht im Auge des anderen. Das ist entscheidend. Und das wird ganz schnell ruiniert. Und sobald Sie gewissermaßen das nur immer durchexerzieren in der Ökonomie, haben Sie im Grunde genommen Ihr Herz in der Tat, das ist jetzt ganz klassisch theologisch, an den Mammon verkauft. Luther, ich bin kein Lutheraner, sondern von Haus aus Calvinist, aber auch der hat ja mal was Richtiges gesagt. Luther hat mal gesagt, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Wenn du dein Herz an Mammon hängst, dann entsprechend ist es auch dein Gott. Wenn ich jetzt noch weiter rede, rede ich noch 2 Stunden. Vielleicht sollten wir uns jetzt einmal sehen, wie schrecklich, damit das klar ist, wie schrecklich Wirtschaft funktioniert, habe ich Ihnen einen kleinen Film mitgebracht und dann kommen wir auch schnell zum Ende. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn das jetzt wieder nicht funktioniert. Bitte?
Womöglich muss man da mal drauf. Erzähl doch mal ein bisschen.
Ja, Technik, die begeistert. Ja, woran du dein Herz hängst. Wir wollen das auch nicht dämonisieren. Ja? Na, warte mal, ich traue dem Apparat noch nicht ganz.
Ist er wieder an den falschen Punkt gegangen?
Nee, eigentlich nicht. Oh doch. Meine Damen und Herren, jetzt schauen wir mal. Es sieht nicht schlecht aus. Ich rede einfach weiter. Und sobald es eingespielt wird, höre ich auf zu reden. Den Ton, ja, Ton ist auch schick. Ja. Manchmal sind es auch die Menschen.
Ja.
Ne, warte mal, ja.
Ja. Ich glaube, es macht doch, oder?
Ja. Ja, genau. Ich will Ihnen nur eine wirklich ganz brutale Szene. Und zwar der Film heißt.
Müsste der Ton sein?
Der große Crash, der müsste eigentlich da sein. Halt, nee, warte mal, ich weiß es. Jetzt achten Sie, Achtung, oh Wunder.
Verzeihung.
Das ist mein Boss. Den Gang runter.
Danke. Verzeihen Sie bitte, Mr. Dale.
Ja?
Kommen Sie.
Ich bedauere außerordentlich, was wir heute tun müssen, aber dies sind ungewöhnliche Zeiten, wie Sie sicher besser wissen als sonst jemand hier.
Ich leite die Abteilung Risikomanagement. Und ich begreife nicht, wie so eine Stelle wie die meine als erste.
Wir hoffen, Sie nehmen das Ganze nicht persönlich. Wir müssen nicht nur Sie in dieser Abteilung entlassen. Miss Bradburg wird nun mit Ihnen die Einzelheiten der Abfindung besprechen.
Okay.
Mr. Dale, die Firma bietet Ihnen eine Abfindung, und zwar in Höhe von 3 vollen Monatsgehältern. Sämtliche Aktienoptionen, die Sie besitzen, können Sie behalten. Ihre Krankenversicherung läuft ein halbes Jahr weiter. Sie haben bis morgen 16.47 Uhr Zeit, sich zu entscheiden. Anschließend verliert dieses Angebot seine Gültigkeit. War das verständlich?
Ja.
Bedauerlicherweise, Mr. Dale, mussten aufgrund Ihres sensiblen Arbeitsgebietes ein paar Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, die Ihnen womöglich unangemessen, unnötig und völlig überzogen erscheinen. Ich hoffe, Sie haben dafür Verständnis. Besonders, da Sie schon seit 19 Jahren hier arbeiten. Aber ich versichere Ihnen, diese Maßnahmen haben weder damit zu tun, wie man die Leistung, die Sie für die Firma erbracht haben, einschätzt, noch mit Ihrer Person.
Ich verstehe nicht ganz.
Sie entschuldigt sich für das, was wir Ihnen nun mitteilen müssen.
Ihre Firmen-E-Mail-Adresse wird gesperrt, Ihre Zugangsberechtigung zum Server, Ihre personengebundene Passierkarte, Ihre Handynummer, das dazugehörige Konto, die SIM-Karte. Und dieser Herr wird so freundlich sein und Sie zu Ihrem Büro begleiten, damit Sie Ihre persönliche Habe zusammenpacken können.
Und was wird mit dem, woran ich momentan arbeite? Ich bin mitten in einer Sache...
Die Firma hat einen detaillierten Sanierungsplan ausgearbeitet. Es gilt nur der Blick in die Zukunft. Wir wissen aber Ihr Verantwortungsbewusstsein zu schätzen.
Uns ist sehr wohl bewusst, dass das nicht leicht für Sie ist. Hier ist meine Karte. Bitte kontaktieren Sie mich, falls Sie Unterstützung bei der Neuausrichtung Ihres Lebens benötigen.
Sir.
Okay. Okay.
Jetzt noch.
Meinen Glückwunsch.
Das war ein Blutbad.
Hab davon gehört.
Hör zu, Eric. Wenn ich was für dich hätte tun können, dann hätte ich es getan.
Ich weiß.
Wirklich?
Ja, ich weiß. Ich weiß.
Okay.
Sag mir nur eins. Wer war's?
Hey, komm schon, du glaubst doch nicht.
Sag's mir, na los. Rogers?
Du kennst mich. Von mir wirst du nichts erfahren.
Robertson? Dieses Miststück. Ich hab's gewusst. Ich hab es gewusst. Wieso hab
Glaub
ich
es war nie am Rad Willst du wissen, was es war? Es war Pech und nichts anderes, ja? Okay?
Ja.
Ich wünsche dir viel Glück.
Will? Komm mal her. Ich hab da an so einer scheiß Sache gearbeitet und ich denke, das sollte sich mal jemand ansehen.
Eric, hör zu. Alle, die man entlassen hat, dürfen hier nichts mehr anfassen. Wir wissen dein Verantwortungsbewusstsein durchaus zu schätzen. Es ist aber nicht mehr dein Problem. Viel Glück. Rühren.
Es tut mir wirklich leid.
Ja. Wurde auch gesagt, was mit uns passiert?
Gott, Seth.
Was?
Naja, es wird hier noch ziemlich hässlich zugehen. Aber keine Angst. Ihr werdet es überstehen. Also,
viel Glück, Eric.
Man sieht sich.
Ja.
Mach's gut. Wiedersehen.
Danke.
Von allen.
Ich weiß.
Ach, ich habe da gerade an was gearbeitet und durfte es nicht beenden. Hier, sieh dir das mal an. Sei vorsichtig.
Was denn? Sie jetzt auch?
Robertson! Sarah Robertson! Sarah! Haben Sie mein Handy sperren lassen?
Ich habe überhaupt nichts getan.
Fick dich.
Sie sehen also sehr schön, ich habe extra gewartet, bis Demi Moore mal kurz ins Bild kommt, damit Sie sich kurz wenigstens erholen. Diese ganzen schrecklichen Bilder, damit Sie die schnell auch wieder vergessen können. Jeder kriegte da seinen eigenen Karton mit auf die Reise. Das war's. Er durfte im Grunde genommen überhaupt keinen Kontakt mehr haben. Das war wirklich so etwas wie Nulli Mentangere. Keiner wollte auch mit den Entlassenen irgendwie noch etwas zu tun haben. Das war so die hässliche Fratze der Ökonomie. Mit Blick auf die Uhr will ich das jetzt relativ schnell zunächst einmal rund machen. Die Idee, die ich Ihnen vortragen möchte, nur noch deshalb vier kurze Bemerkungen dazu. Erstens, wichtig ist mir, dass wir aufhören, immer zu sagen, es gibt nur so etwas wie Sachzwänge. Ja, Sachzwänge ist das ethische Unwort, das es überhaupt gibt. Oder sagen, es war unvermeidbar, auch das ist im Grunde genommen ein ethisches Unwort. Ja, damit ist in der Tat alles entschieden. Sachzwänge selbst, denke ich, ist gerne etwas, wo hinter sich Wirtschaftler häufig verstecken. Wenn Sie überhaupt Ethik und Ökonomie in ein Gespräch bringen wollen, dann müssen Sie auf diese Idee des Sachzwangs in der Tat verzichten und nicht immer sagen, es gibt nur diesen Sachzwang, wir können keine alternativen Handlungsmodelle machen. Daran anschließend würde ich noch Folgendes immer mir wichtig sagen, dass man sagt, es wird dann als zweiter Punkt immer hervorgehoben, dass man gesagt hat, die Systeme, es sind die Systeme und die sind nicht korrigierbar. Ich würde immer sagen, ja, das ist schon zum Teil auch richtig in einer funktional ausdifferenzierten Gesellschaft. Auf der anderen Seite gibt es immer auch Leute, die für ein bestimmtes System stehen. Ja, das darf man nicht verhindern. Also diese alte klassische Trennung zwischen Individualethik und Sozialethik finde ich nur mäßig überzeugend. Wenn Sie sich jetzt mal den Film über Steve Jobs ansehen, dann merken Sie schon, das war schon ein Maniac, der diese Idee von Apple wirklich umgesetzt hat. Also die alte, auch in der Literatur häufig, dann vor allen Dingen aus der Luhmann-Schule vorgeschobene Bestimmung, dass es gewissermaßen um systemische Eigenschaften sind, würde ich immer auch in Frage stellen. Es sind schon auch die Köpfe, die eine bestimmte Idee von Wirtschaft auch umsetzen. Ja, und zwar bei allen großen Unternehmen, denke ich, ist das der Fall. Das heißt, wenn wir Ethik und Ökonomie ins Gespräch bringen, müssen wir drei Ebenen unterscheiden, die Makro-, die Mezzo- und die Mikroebene. Auf der Makroebene müssen Sie im Grunde genommen in der Tat die politischen Steuerungsmechanismen sehr genau bearbeiten. Ich würde es ganz kurz machen und würde sagen, was ist das Modell? Ein Modell von Gerechtigkeit muss es ja sein, damit die Ökonomie zur Blüte von allen ein Stück weit beiträgt. Und das Modell, was mich am meisten überzeugt, ist das der sogenannten Befähigungsgerechtigkeit. Das heißt, der Staat muss dafür sorgen, dass möglichst viele an diesem ganzen Konzept des Wirtschaftens in einem sehr weiten Sinne teilnehmen können. Das heißt, Sie ahnen schon, ich bin Geisteswissenschaftler, jetzt kommt's. Wichtig ist in der Tat die Bildung. Das entscheidende Modell in der makroethischen Annäherung zwischen Ethik und Ökonomie muss über einen Begriff von Bildung laufen, und zwar Bildung auf allen Ebenen. Auf der Mezzo-Ebene, also auf der mittleren Ebene, sind es ja die Unternehmen, die auch die Großunternehmen, die zum Teil fast politische Makroqualitäten haben. Auch hier ist immer die Frage, gibt es so etwas wie ein Unternehmensethos? Ich habe Ihnen deshalb diesen Film mitgebracht und Sie ahnen schon, mit dem Ethos war es da nicht allzu weit, sondern das war ganz klar eine Hire and Fire Mentalität, die sich hier durchgesetzt hat. Also die Frage ist, gibt es auch so etwas wie ein unternehmerisches Ethos? Und da würde ich wieder das, was ich Ihnen vorhin gesagt habe, einklinken und sagen, ja, wir müssten uns verständigen schon, welches Menschenbild und welche Werte wollen wir hier umsetzen? Und ist der Mensch Diener der Wirtschaft oder die Wirtschaft Diener des Menschen? Es ist etwas plakativ, aber manchmal hilft das, die Sachen auf den Punkt zu bringen. Schließlich die Mikroebene. In der Mikroebene ist es natürlich so, dass Sie als Konsument und hinsichtlich Ihres Arbeitsverständnisses durchaus auch Möglichkeiten haben, selbst zu steuern. Ja? Und das wird in Deutschland auch, wie ich immer finde, durch eine sehr kluge Konsumentenpolitik von vielen von uns auch durchaus ein Stück weit gemacht. Und da kann man auch zeigen, dass Wirtschaft in bestimmten Punkten durchaus auch umsteuern kann. Dazu zähle ich auch Ihr eigenes Verständnis von Arbeit, dass Sie ein richtiges Mittel finden, die Arbeit zu dosieren. Also gewissermaßen Arbeit und Muße ist ein ganz wichtiger Gedankenschritt für eine Ethik der Ökonomie auf Mikroebene. Ja, die Arbeit selbst, ich bin von Hause aus Calvinist, ich kann das ganz schlecht, nicht zu arbeiten. Ja, das muss ich mich wirklich wahnsinnig, das ist mir so in den Genen so mitgegeben worden. Aber das Entscheidende ist in der Tat, dass die Arbeit kein Selbstzweck ist. Sie ist wichtig, sie schafft Identität, ganz klar, ist ganz wichtig. Deshalb müssen alle die Möglichkeit haben, ein möglichst sinnerfülltes Arbeitsleben zu haben. Aber Arbeit ist eben nicht alles. Das sage ich als Calvinist aus tiefster Überzeugung, dass man sagen muss, auch so etwas wie Muße ist wichtig, um ein Stück weit die Ökonomie in den Griff zu bekommen. Und schließlich ein letzter Punkt, was mir wichtig ist. Was wir brauchen, ist so etwas wie den Versuch, geldfreie Räume zu stärken. Also Räume zu schaffen oder Institutionen zu stärken, die von der Ökonomie nicht vollständig dominiert werden dürfen. Und wie jedes Element kann alles in die Krake der Ökonomie hineingezogen werden. Aber mir ist wichtig, diese geldfreien Räume einmal abschließend zu nennen. Wie etwa die Freundschaft, so etwas wie Liebe, wie Kinder, übrigens auch Titel, auch das haben wir lernen müssen durch einen ehemaligen Verteidigungsminister, auch das sollte ein geldfreier Raum sein. Wählerstimmen oder etwa, wie immer einer meiner Lieblingsautoren von Schirach sagt, so etwas wie Gerichtsurteile. All das muss ein geldfreier Raum sein und bleiben. Damit bin ich schon fast am Ende. Mir ist wichtig, mir geht es nicht, das müsste deutlich geworden sein, um eine Dämonisierung der Wirtschaft an sich, sondern das Ziel war, um zu sagen, welche Wirtschaft tötet. Also ich wollte wirklich mal zum Thema der Vorlesungsreihe reden. Welche Wirtschaft tötet? Naja, die Wirtschaft, die gewissermaßen in einer magischen Aufladung alles in die eigene Verwaltung übernimmt. Also Wirtschaft ist dann zu kritisieren, wenn sie zu einer Art magischen Überhöhung wird und diese Form überhaupt nicht mehr hinterfragt wird. Wirtschaft ist wichtig und Sie können sagen, der Protestantismus mit dem Ordoliberalismus, mit der katholischen Soziallehre war immer schon ein Anhänger der sozialen Marktwirtschaft. Da haben wir sehr, sehr viele gewissermaßen Herkunftsrechte an diesem Begriff. Daran ist auch nichts zu deuteln. Man wird ihn ein Stück weit reformulieren müssen. Aber doch immer so, dass im Grunde genommen der Mensch Maß der Wirtschaft ist und nicht die Wirtschaft Maß des Menschen. Ich danke Ihnen, dass Sie an diesem Montagabend in der Vorweihnachtszeit mir fast eine Stunde geduldig zugehört haben. Das ist protestantische Leidensfähigkeit par excellence. Vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank, Klaas Huizing, für diese Ausführungen. Friedrich Otto Hayek,
ja.
Wirtschaftsnobelpreisträger, lehrte an der London School of Economics. Ich glaube, ich bewege mich mal darüber, dann pfeifen wir nicht so. Und zudem kam ein Student und fragte, kann ich bei Ihnen Wirtschaftsethik studieren, Herr Hayek? Antwort, Sie müssen sich schon entscheiden. Ja. Nun gut. Ja, vielleicht können Sie sich entscheiden und Fragen stellen oder Anmerkungen machen. Wenn nicht, spielen wir hier noch ein bisschen Ping-Pong. Haben Sie vorhin was? Da haben wir eine Frage.
Eine Anmerkung. Diese Art der Entlassung findet auch in Deutschland statt. Mhm.
Es wird eine Anmerkung gemacht, diese Art der Entlassung, wie wir sie in diesem Filmbeispiel gesehen haben, finde auch in Deutschland statt. Sie kennen solche Beispiele. Okay.
Ja, es gibt auch einen sehr guten Film von, der heißt Hochhäusler, Unter uns die Stadt, wo etwas abgeschwächt eine ähnliche Szene tatsächlich auch zu finden ist, ja. Nur das ist so markant, diese Szene war so wahnsinnig markant, deshalb habe ich sie rausgesucht. Dass das gewissermaßen Karriere gemacht hat, fürchtet man schon, ja.
Wir sollten vielleicht nochmal sagen, wie dieser Film heißt. Ich denke, er lohnt sich in Gänze.
Der große Crash heißt er.
Der große Crash.
Heißt er, glaube ich, ne? Ich
muss mal Margin nachgucken. Call, ja. Glaube ich, auf Englisch.
Bitte? Ne? The Call, ja. Ja,
Margin Call, glaube
ja, ich. Genau, ne? Margin Call, genau, so heißt er auf Englisch, ja.
Also, sehr empfehlenswert, auch in der Folge, wie ich finde. Man lernt durchaus was über eine bestimmte Art von finanzkapitalistischen Unternehmen. Ja, ja. Nun gut.
Man lernt zum Beispiel, dass die härtesten Börsenprofis eigentlich nur gewissermaßen emotional berührbar sind, wenn der eigene Hund stirbt. Ja, auch das war eine klassische Szene, wo man sagt, als der Hund stirbt, kommen die Tränen, ja. Aber danach werden wieder Existenzen ausgelöscht wie immer an den Tagen vorher. Also das war auch eine spannende Szene, wo man sagt, okay, wann kommt jetzt mal das Touching-Moment? Ja, als der Hund stirbt. Da zweifelt er an allem. Ja. Leider nur kurz.
Ein weiterer Protagonist, nicht der, den Sie gesehen haben.
Genau, genau von Kevin Spacey, ja, genau.
Ja, bitte.
Sie haben ganz am Schluss das Stichwort von der sozialen Marktwirtschaft eingeführt, das ist ja auch im Grundgesetz bemerkenswerterweise verankert. Die Frage stellt sich doch, was hat sich denn geändert? Denn ich vertrete die These, dass wir uns sehr, sehr weit davon entfernt haben und eher dem im Film gezeigten Beispiel schon längst folgen. VW ist ein anderes Beispiel.
Ja, aber im Grundgesetz steht es nicht.
Ihre Frage war soziale Marktwirtschaft. Sie sagten, das sei im Grundgesetz verankert. Das glaube ich auch nicht in dieser Form. Aber Sie wollten darauf...
Der Satz, das Kapital hat auch eine soziale Verantwortung.
Eigentum verpflichtet, heißt der Satz. Ja. Ja. Sie fragen danach, soziale Marktwirtschaft, haben wir uns davon nicht schon sehr weit wegbewegt und sind wir nicht bei ähnlichen Zuständen angelangt, wie wir sie aus dem amerikanischen Kapitalismus kennen?
Ja, das ist immer so ein Blickwinkel. Ich würde Ihnen zustimmen. Es gibt gerade auch hinsichtlich des Finanzmarktsektors absolute Grausamkeiten, die da getrieben worden sind. Und die sind auch schwer einzuhegen. Ja, es ist ja zum Teil versucht worden, selbst Schäuble hat es versucht, Lafontaine hat es versucht. Das ist aber in der Tat schwierig. Ich würde immer noch sagen, dass die soziale Marktwirtschaft schon eine Möglichkeit hat, wenn sie auf Fragen der Globalisierung auch entsprechend eine Antwort findet. Ich bin kein Wirtschaftswissenschaftler, sondern Ethiker. Das wäre in der Tat die Frage, ist die soziale Marktwirtschaft so reformierbar, dass sie in Zeiten der Globalisierung ein neues Gesicht bekommt, was auch tragfähig ist? Oder ist die soziale Marktwirtschaft sehr stark an den Nationalstaat gekoppelt, was er immer war? Ja? Das ist eine spannende Frage. Da müssten wir jetzt drei Wirtschaftswissenschaftler fragen und sie kriegten fünf Antworten, wie ich mal vermute. Ja, aber zunächst einmal bin ich nicht ganz pessimistisch. Also was so die Regelung ist, da hat sich inzwischen auch wieder viel durchgesetzt, dass man weiß, dass die Bildung ganz wichtig ist und dass das ein entscheidender Impuls ist, um Leute zu befähigen, überhaupt an gesellschaftlichen Prozessen im weitesten Sinne, damit meine ich Ökonomie wirklich im weitesten Sinne, überhaupt heranzuführen und teilhaben zu lassen. Also Befähigungsgerechtigkeit und Teilhabegerechtigkeit, so nennt man das in den Gerechtigkeitstheorien von Rawls und von Nussbaum und Ähnlichem, ist solch ein Gedanke durchaus mitgedacht. Also inklusiv zu argumentieren, dass man gerade mit Blick auf die Ausgeschlossenen versucht, da die Schere nicht immer weiter aufzureißen. Denn da gebe ich Ihnen natürlich zu, die Zahlen sprechen eindeutig für sich. Insofern haben Sie recht, da ist viel Pessimismus angebracht. Aber ich würde immer sagen, solche Gegensteuerungsmomente, das brauchen eine Zeit lang auch, bis sich das unter Umständen einpendelt. Und Sie merken, von Hause aus bin ich kein Pessimist, sondern ich neige eher zum Optimismus und würde denken, na, manchmal gibt es auch durchaus positive Entwicklungen, die auch durchschlagen.
Vielleicht bevor wir die nächsten zwei Fragen, habe ich gesehen, da ist glaube ich noch eine dritte, beantworten. Ein kleiner Hinweis, der Dokumentarfilmer, der amerikanische Dokumentarfilmer und Satiriker Michael Moore, der sehr kritische Filme über die Wirtschaft in den USA gemacht hat, Roger and Me ist ein sehr guter Film da, der wurde mal im Flugzeug, saß er neben einem Vorstandsmitglied eines Großkonzerns und der sagte, ja Herr Moore, das ist ja nett, was Sie da machen mit den Filmen, aber Sie müssen doch verstehen, es geht um den Stakeholder Value, ja, also um das, was die Aktionäre am Ende haben. Und dann sagte Michael Moore sehr trocken, davon steht nichts in der amerikanischen Verfassung. Ja? Also das Wort Stakeholder kommt in der Verfassung nicht vor, im Grundgesetz übrigens auch nicht. Da ist womöglich was bei der Gewichtung falsch. Ne? Ja. Die Gemeinwohlorientierung, ja, die eigentlich das Grundgesetz auch der Wirtschaft abverlangt, das ist, denke ich, das, was Sie vorher meinten, wird unterlaufen zu einem gewissen Grad. Ja.
Also das sehe ich auch, das ist eine gefährliche Sache mit dieser Sache. Da ist auch von der EKD immer wieder darauf hingewiesen worden, dass das eine Fehlentwicklung ist. Denn die Stärke Deutschlands, ich bin Holländer, ich schaue es neidisch von außen, die Stärke der deutschen Wirtschaft ist natürlich gerade der enorm starke Mittelstand und der hohe Anteil an Realwirtschaft. Ja? Dadurch ist diese Wirtschaft nicht ganz so anfällig für Finanzkapitalkrisen wie irgendwann, wie man am schlimmsten befürchten muss, Großbritannien. Wenn es da richtig mal kegelt, kegelt es aber da echt, weil die kaum noch Realwirtschaft haben. So dass man immer sagen muss, das Gute am deutschen Modell ist ein starker Mittelstand, das haben inzwischen alle Parteien haben das kapiert, ein starker Mittelstand und ein doch fast 50%, ich will mich jetzt nicht festlegen, aber ich glaube, es liegt um 50% Anteil an Realwirtschaft. Ja, das ist in Europa absolut spitze.
Ja, außer Manchester
wahrscheinlich United. Wahrscheinlich alles Baden-Württemberg, aber...
Na, nicht ganz. Nun gut, wir hatten... Hier eine Frage und dann Ihre Frage und dann Ihre Frage. Ich habe sie nicht übersehen.
Ich wollte fragen, ob dieser Film nicht ein bisschen auch plakativ und auch personenbezogen war.
Ja.
Ich habe halt, man muss es auf den Punkt bringen, ist diese Schicksalsergebenheit des Protagonisten, der sich da ja eigentlich versucht zu wehren, als ein menschlicher Faktor gegangen ist. Könnte ich mir jetzt zum Beispiel nicht nur in Deutschland.
Also Sie...
Ja, Abfindung hat er auch gekriegt.
Also Ihre...
Nein, Ihre... Was richtig ist...
Ich würde gerne die Frage noch einmal... Ganz ruhig, es ist alles gut. Sie dürfen ausreden, das ist hier eine Spielregel. Sie dürfen sich alle hinterher empören und die Frau dann auch öffentlich steinigen, aber bitte erst ausreden lassen.
Klar. Es gibt gewisse Gesetze zum Schutz der Arbeitnehmer, die doch nicht wir, aber unsere Vorfahren nicht erkämpft haben. Wir sehen es auch gerade im Moment an den Gewerkschaften und den Zugbegleitern und den Piloten und so weiter, die sich jetzt auch alle wirklich kontrovers sind. Das meine ich eben.
Ihre Frage.
Es war sehr schicksalsergebend. Haben wir denn nicht jetzt diese Möglichkeit in uns selber zu sagen, nee, mit uns nicht?
Also Sie sagen, der Film ist plakativ, der Protagonist war sehr schicksalsergeben, wir haben doch andere Umstände. Kleiner Hinweis, es war ein Film, der in den USA spielt, aber bitte.
Ja, ich würde Ihnen zunächst einmal zustimmen. Wir haben natürlich durch unsere sehr viel stärkere Gewerkschaftsbindung sehr viel mehr Möglichkeiten. Da würde ich auch sagen, das darf auf gar keinen Fall auch ausgehöhlt werden. Ja? Und jedes Gesetz... Ja, auch wenn man nochmal denkt, bei den Flugbegleitern war vielleicht ein bisschen too much, würde ich immer noch sagen, von der Idee her richtig. Von der Idee her absolut richtig. Denn auch die großen Konzerne müssen sehen, wie sie entsprechend das eintüten. Freilich muss auch die Idee des Gemeinwohls von allen Seiten ein Stück weit beachtet werden. Ja, und das muss unter Umständen dann durch den Schlichter, auch das ist ein sehr gutes System, das in Deutschland besteht, das über den Schlichter in der Regel Unmögliches möglich gemacht wird. Auch das gibt es so in Amerika nicht. Ja, es ist insofern in der Tat nicht eins zu eins übersetzbar, aber Sie verstehen schon, wenn man eine These plakativ einmal zeigen will, was ist wirklich Kapitalismus in der härtesten Form, dann ist es dieses. Und Sie dürfen nicht vergessen, die Mentalität der Amerikaner ist schon so, um zu sagen, ja, ich habe es auch vergeicht, offenbar. Deshalb diese Schicksalsergebenheit. Ja. Sie sind ihr eigener Held, aber sie sind dann auch der eigene Verlierer. Und das Angebot des Freundes, um zu sagen, es war einfach Pech, das ahnen Sie schon, das tröstet nicht sehr. Ja, sondern der wird schon gedacht haben, irgendwas habe ich falsch gemacht. Das ist immer das hochgradig Prekäre an solchen Situationen, dass man es dann plötzlich doch als eigene Verschuldung rechnet, dass man wirklich so wirklich gefeuert wird.
Vielleicht um Sie zu trösten, der Film geht ja noch weiter, der Mann wird wieder zurückgeholt. Nein, kein Happy End, aber
Happy End ist er nicht,
aber ganz so unverzichtbar ist er dann doch nicht. Ja. Sie hatten eine Frage.
Ich hätte noch ein paar Stunden reden können, ja, so ist es nicht.
Ein bisschen irritiert, denn der Titel hieß ja dieses Vortrags Literatur als Medium der Wirtschaftskritik. Jetzt haben Sie natürlich Bibel und beziehungsweise, ich weiß nicht, Herr Lukas oder wen immer zitiert. Max Weber nicht zu vergessen, ja. Aber ich habe jetzt eigentlich erwartet oder erhofft, kann man so sagen, dass Sie das Thema ansprechen, der Literatur oder welche Aufgabe hat Literatur oder kann sie auch haben, und damit meine ich jetzt natürlich auch zeitgemäße Literatur, ist unsere Literatur heute noch politisch, ist sie noch wirtschaftskritisch, hat sie noch so eine Aufgabe oder soll sie die gar nicht mehr haben, nimmt sie die Rolle noch wahr? Das ist jetzt für mich gar nicht thematisiert
worden. Doch, ist es. Ich sage es Ihnen jetzt in einer Minute 30, das ist ja so das Klassische. Anne, du musst erst wiederholen. Ne?
Ich muss wiederholen, danke für den Hinweis. Wir wollen das immer auf der Aufnahme haben, was gefragt wurde, weil sonst versteht man die Antwort nicht. Ja? Also Sie sagen, es sei ja einiges zur Sprache gekommen, aber der Titel des Vortrags habe versprochen, die Literatur in den Mittelpunkt zu stellen als Medium der Wirtschaftskritik, und das haben Sie ein bisschen vermisst und fragen sich, ob die Literatur, auch die zeitgenössische, denn in dieser Art und Weise noch Wirkung zeigt.
Also, zunächst einmal war ich ja gestartet mit einem Tatsachenroman. Ja, sondern ich hatte wirklich gesagt, ich nehme mal einen Roman, der die Tatsache abbildet. Ja, ganz kritisch, was er dort erlebt und ein Stück weit der Entwürdigung. Ja, ein spannender Roman, literarisch befriedigt er nicht, aber gleichwohl ist er hochsensibel. Das andere würde ich Ihnen zunächst einmal sagen, mit einem Titel, der hier schon mal gekommen ist, die Bibel als Literatur, Bibel selbst ist Literatur. Ja, und darauf habe ich sehr zentral zu sprechen gekommen, als die Weisheitsregel schlechthin. So ich sagen muss, doch, Sie müssen nur die Bibel als Literatur lesen, dann wie steht sonst? Sie in eine große Geschichte mit vielen anderen. Dann habe ich auf mehrere noch hingewiesen. Also ich habe ihm gesagt, Zola hat das zum ersten Mal bearbeitet in der Frage nach der Börse oder Dave Eggers Hologramm für einen König oder der Circle von Dave Eggers. Wir können es ganz kurz machen. Ich würde immer sagen, warum ist mir Literatur und Film? Ich habe dann irgendwann, weil das leichter ist, für ein Publikum einen Film zu nehmen, der aber genau dasselbe leisten kann, nämlich Sensibilisierung. Sensibilisierung für Wirklichkeitsumbrüche. Das ist die Aufgabe von Literatur. Sie kann sehr genau, hochsensibel beschreiben, wie Menschenbilder und wie Wirklichkeitsdeutungen, wir sind Geisteswissenschaftler, wir deuten, wie Wirklichkeitsdeutungen sich verschieben. Und da steht die Bibel in einer Reihe mit vielen anderen. Wenn Sie wirklich das noch einmal, würde ich Ihnen wirklich empfehlen, lesen die zwei Bücher von Dave Eggers, Hologramm für einen König und Der Circle. Haben Sie literarisch bezeugt das einen nicht, leider, weil es zu politisch ist. Es hat zu wenig Grautöne, es ist viel zu schwarz-weiß, die Figuren sind schwach. So dass man sagen muss, der ideale Roman über Wirtschaft stammt von, ich habe den Titel jetzt nicht präsent, aber ich sage Ihnen schnell den Namen, Pelzer, der ist vor einem halben Jahr erschienen. Ein recht dicker Roman, der wirklich sehr, sehr gut das noch einmal auf einen Fokus bringt. Ich hatte es mir vorhin noch rausgeschrieben, ich habe es aber jetzt nicht präsent.
Aber Sie sagen schon, dass es Aufgabe von Literatur ja. ist, auch Wirtschaftskritik.
Ja, ganz entscheidend. Also Literatur darf auch unterhalten. Ja? Ich kann ja schlecht zum Schluss ein Angebot machen, um zu sagen, wir müssen auch die Muße hochschätzen. Damit würde ich auch sagen, ein Unterhaltungsroman, es muss ja nicht Uta Danella sein, ein Unterhaltungsroman hat durchaus auch die eigene Funktion, nämlich einen geldfreien Raum zu schaffen. Ja, auch das hat ein Unterhaltungsroman. Es gibt eben auch gute Unterhaltungsromane. Aber ich finde immer, Literatur darf eben auch dieses eine Art Schule der Sensibilisierung sein. Das gelingt nicht immer. Ich finde, dass es Dave Eggers nicht gelungen ist, leider, weil er so stilistisch nicht, kein sehr guter Autor ist. Also dass ich denke, dass der Pelzer das besser kann in diesen Fragen. Aber das ist schon nur in der Bandbreite. Ja? Sie können jetzt nicht sagen, die Aufgabe der Literatur ist nur Ökonomie zu kritisieren. Nein, das nicht, sondern als ein Form würde ich immer sagen, ja, als Sensibilitätsschulung, welches Menschenbild wird hier präsentiert, wie wird hier mit Respekt, mit Achtung, mit Würde umgegangen. Das kann unter Umständen eine Narratio sehr viel besser leisten als ein kluger Vortrag, ja? Weil die Narratio natürlich gerade auf die Empfindsamkeit abhebt und Schlüsselsituationen sehr viel besser erinnerbar sind als sehr langweilige Vorträge. Das ist das Problem eines Redners, ja? Dass man im Grunde genommen sagen, eine kurze Sequenz, eine Narratio bleibt besser kleben und Sie erfahren damit sehr viel mehr als unter Umständen über 1000 kluge Traktate. Das heißt, das ist die Kunst. Deshalb ist die Literatur und der Film, das Theater so wichtig, um uns wirklich Schlüsselsituationen zu zeigen, die Lebensklugheit vermitteln und Achtsamkeit studieren. Jetzt sind Sie nicht ganz so traurig, dass ich da nicht länger drüber geredet habe. Das ist eigentlich mein Lieblingsthema, aber ich hatte mir gedacht, ich will auch mal über Ethik reden. Ja. Gut.
Also im 20. Jahrhundert gibt es ja eine ganze Menge Beispiele, die auch stilistisch hoch gelungen sind, auch in der deutschen Literatur. Ja. Ja. Also denken Sie an Thomas Manns Buddenbrooks, das ist natürlich auch ein Roman über die Wirtschaft. Oder denken Sie an de Blims Berlin-Alexanderplatz. Wenn da nicht die sozialen Verwerfungen der Wirtschaft thematisiert werden, dann weiß ich nicht, was ich gelesen habe. Natürlich ist das immer ein Thema, klar. Ja. Ob das die aktuelle Literatur in der Form leistet, ist natürlich in der Gegenwart immer schwerer zu entscheiden als im Rückblick. Ja. Ja. Wir einigen uns auf Mann oder de Blin als Stilisten leichter als über Romane, die jetzt gerade erschienen sind. Ja. Gestern Abend übrigens, ich habe leider manchmal ein schlechtes Namensgedächtnis und Titelgedächtnis, gestern Abend in der Sendung Druckfrisch hat Dennis Scheck einen Roman, einen aktuellen vorgestellt, der genau in der deutschen Finanzwelt spielt und offensichtlich seiner Einschätzung nach zumindest mal sehr gelungen sei. Aber,
Ich glaube, es war der Pelzer.
Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Wie auch immer, die Sendung können Sie sicherlich abrufen und dann werden Sie den Hinweis finden. Jetzt haben wir noch Ihre Frage. Sie werden nicht vergessen, keine Angst. Damit muss man leben.
Ja, stimmt.
In der globalen Welt etwas Bedeutung verliert. Andererseits sind wir ja hier in der deutschen Wirtschaft überzeugt, gibt es nichts Besseres als die soziale Wirtschaft. Und dazu gehört ein Begriff der Bedarfswirtschaft, den Sie kurz erwähnt haben am Anfang, als wäre das so ein bisschen Ackerbau und Viehzeug.
Ja.
Im Grunde ist ja alle Wirtschaft Bedarfswirtschaft, jedenfalls sagen es die Unternehmen. Und ich würde gerne da ansetzen, auch was den Weltverbrauch angeht, dass man diesen Bedarf mit den Mitarbeitern nachsteht. Also man wäre, man findet dann eine Belegschaft vor und schließt mit dieser Belegschaft, was wollen wir eigentlich produzieren? Und ich würde sagen, also mehr als die Hälfte der Produkte, die heute entstehen, sind keine echten
Richtig.
Kommen Sie zu einem zweiten Thema, dann würde ich gerne das.
Ja,
Sie werden jetzt leider nicht gehört. Ich würde es gerne ein bisschen zusammenfassen, weil Sie relativ viel reden. Ich kann mir das dann nicht mehr alles merken und die Leute beschweren sich ein bisschen, dass sie nichts mehr hören.
Ja.
Okay, also Sie weisen auf verschiedene Dinge hin. Zuerst haben Sie darauf hingewiesen, dass heute die FAZ berichtet, die deutschen Ökonomen würden nicht gelesen werden. Das könnte womöglich ein Grund dafür sein, dass die soziale Marktwirtschaft, die ja durchaus ein Verdienst dieses Landes ist, in der Ökonomiediskussion keine so große Rolle spielt. Dann haben Sie, und das war wohl Ihr Hauptpunkt, gesagt, der Begriff der Bedarfswirtschaft hat nicht nur diesen Aspekt einer frühen Wirtschaft, sondern das könnte man auch ganz anders auffassen und deutlich elaborierter machen und dadurch womöglich die Wirtschaft an einen Punkt bringen, wo sie nicht mehr vornehmlich Produkte produziert, nach denen eigentlich niemand einen Bedarf anmelden kann, sondern anders vorgeht. So.
Ja, zu dem zweiten Punkt finde ich sehr spannend, was Sie sagen. Auf die Idee bin ich nicht gekommen, werde ich aber mal drüber nachdenken. In der Tat, das ist ein spannender Punkt, um zu sagen, früher sagt man immer, biblische Zeit ist klassische Bedarfswirtschaft. Vielleicht müssen wir das ein Stück weit reformulieren, damit wir nicht nur Unsinn produzieren. Wir produzieren in der Tat wahnsinnig viel Unsinn, da würde ich Ihnen sofort zustimmen. Und zu dem ersten Punkt, ich habe es heute auch gelesen und habe gelacht, als ich es las in der FAZ, dass die nicht gelesen werden. Wenn es Sie tröstet, Theologen werden in Amerika auch nicht mehr gelesen, deutsche Theologen. Ja.
Na, da ist, diese Frage ist nett zu stellen am Schluss, aber unsere Zeit ist um. Ich danke Ihnen. Sie können gerne vielleicht gemeinschaftlich irgendwo weiter darüber diskutieren. Das werden wir dann womöglich auch noch tun. Nächste Woche geht es weiter. Und Sie können nächste Woche eine evolutionstheoretische Architekturkritik hier zu Gehör gebracht bekommen, sehen, hören. Mal schauen, was daraus wird, wenn Rainer Gabriel über das Grauen im Bauen spricht. Schönen Abend, herzlichen Dank an Klaas Hüsen. Danke dir.